Der Erzähler, ist auf dem Weg durch Paris und sieht die grauen Steine und die grauen Häuser und senkt über die Zeit nach. Zum selben Zeitpunkt, als die Zeitlosigkeit der Zeit sich aufdrängte, trat paradoxerweise die Vorstellung von der großen französischen Revolution ins Bewusstsein. Umso stärker, je näher ihr 200-jähriges Jubiläum rückte. Die Revolution war etwas, das seit der Lektüre von Heinrich Heines Pariser Schriften und Büchern aus Danton für mich zur geistigen Ausrüstung gehört hatte. Danton, Saint-Just und Camille Desmoulins, wessen Fantasie hätten sie nicht in Beschlag genommen? Vor allem Saint-Just. Da war etwas jenseits politischer Ideen. Die Schreckensfiguren Robespierre und Marat stießen ab ihre blutrünstigen wie sentimentalen Utopien. Was über die fassungslos machenden Vorrechte und das grausame Verhalten des französischen Adels gegenüber den von ihm Abhängigen bekannt geworden war, hatte der Faszination durch die Revolution zwar eine moralische Note beigefügt, aber die eigentliche Faszination, das theatralische Verständnis der Revolution, rührte vom Ereignis des Ungeheuerlichen her, das meine Vorstellung von der revolutionären Vergangenheit fundierte. Das war unverzichtbar. Es war die schiere Ereignisform, die Revolution hieß, das Plötzliche an ihr. Saint-Just, den der Historiker Mignet so anziehend beschrieben hatte, seine hochmütige Gestalt, die rote Nelke im Knopfloch mit kühnen Zügen, ein durchdringendes Auge nicht ohne Melancholie, kalte Manieren, aber ein glühendes Wesen. Was von Saint-Justs erster Rede überliefert ist, entspricht diesem Erscheinungsbild. Ein Ausdruck von Überlegenheit, sogar Geringschätzung gegenüber der anderen Seite. Saint-Just hatte nur selten gesprochen und wenn, dann ohne die Weitschweifigkeit Robespierres. Er hatte sich selbst einmal mit den Worten charakterisiert, wir schließen schnell und einfach. Genau das tat er bei seiner Begründung des Todesurteils für den König. Ich sehe keinen Mittelweg. Dieser Mann muss herrschen oder sterben. Einem König muss der Prozess gemacht werden, nicht wegen der Verbrechen, die er während seiner Herrschaft begangen hat, sondern einfach, weil er König ist. Ein plötzlicher Satz. Die enorme Wirkung der Rede des 24-Jährigen beruhte darauf, dass sie das war, was man in der Geometrie als gerade definiert, als die kürzeste Verbindung zweier Punkte. Diese Punkte waren Monarchie und Republik. Saint-Just wollte, wie er selbst sagte, ohne Gefasel sprechen. Besonders gut gefiel mir seine plötzliche Antwort, die er bei den Übergabeverhandlungen dem österreichischen Stadtkommandanten gegeben hatte, der ihm einen Brief überreichen wollte. Ich erwarte nicht die Übergabe eines Blatt Papiers, sondern die der Stadt. Auf die Erwiderung des Österreichers, er sei entehrt, wenn sich seine Truppen bedingungslos ergeben würden, hatte Saint-Just geantwortet, wir können sie weder ehren noch entehren. Ebenso wie sie die französische Nation weder ehren noch entehren können. Zwischen uns gibt es nichts Gemeinsames. Saint-Just mochte die Egalität der Revolutionäre glauben. Er hatte aber das Prinzip radikaler, moralischer, kultureller und geistiger Differenz nicht aufgegeben. Bei der Lektüre von Saint-Just Fragments über die republikanische Institutionen war sein Instinkt für den richtigen Moment zu entdecken. Ja, es war der Momentanismus seines Wesens und seiner Rede, der so anziehend wirkte. Die in Blutmetaphern schwelgende Rede, die ihm Büchner in den Mund gelegt hatte, hat er nie gehalten. Im Gegenteil, er verurteilte die Septembermorde und zog die Bluthunde unter den Prokonsuln zur Verantwortung. So stand seiner Inanspruchnahme für das Plötzliche nichts im Wege. Zwischen Bonaparte und Saint-Just gab es eine Ähnlichkeit, was die Kurzangebundenheit betrifft. Der noch junge Artilleriegeneral, einen Saal mit über die Strategie debattierenden höheren Uniformträgern betretend, die meisten noch aus der königlichen Armee, sagte nur einen Satz, «Du pain, des olives et du silence». Dabei brachte er die vor ihm liegende Landkarte mit der Drehung einer Hand in die ihm genehme Ausrichtung und deutete mit der anderen auf den Punkt, wo der Angriff zu beginnen habe. Damit war die mehr als einstündige Debatte mit einem Satz entschieden. Warum gefiel mir das? Nicht nur, weil es Autorität, sondern weil es Plötzlichkeit hatte, weil es so kurz war. Das deutsche Sprichwort »In der Kürze liegt die Würze« muss vor sehr langer Zeit erfunden und inzwischen vor allem in akademischen Kreisen vergessen worden sein. Jedenfalls hatten Saint-Just und Bonaparte danach zu reden und zu handeln gewusst. Das war nicht der Tropfen am Eimer. Darin zeigte sich noch immer die Größe der Geschichte. Von solchen Größeneinheiten war ich nach wie vor angezogen. Die Mehrheit der Redner auf der Tribüne der Revolution hatten langatmige Reden geschwungen, bestückt mit bis heute wiederholten Phrasen darüber, was die revolutionäre Zukunft an sozialen Wohltaten noch bringen werde. Saint-Just und Bonaparte, diese beiden Exponenten der romantischen Revolutionslegende, hatten das nicht getan. Wir hatten uns zum Abendessen mit den beiden Paris-Spezialisten, den Rotkehlchen, wie Undine sie nannte, in einem Lokal im Quartier Latin verabredet, um später am Spektakel der Revolutionsfeier teilzunehmen. Unsere Freunde machten, als sie das Lokal betraten, einen desolaten Eindruck. Es wäre gar nicht daran gedacht worden, ein richtiges Volksfest feiern zu wollen, erzählten sie. Alles sei durchgeplant, abgesperrt und auf Schau für ausländische Zuschauer getrimmt. Das eine Rotkehlchen hatte Bücher zur Bedeutung der Revolution für die Literatur geschrieben und sein linksrepublikanisches Herz war zutiefst verletzt. Aber er hatte ja recht. Ich fand die Manipulation der zu erwartenden Massen unverständlich und enttäuschend, geradezu haarsträubend. Das Symptom einer Entwicklung, die der revolutionskritische Historiker François Furet nicht nur diagnostiziert, sondern für wünschenswert gehalten hatte. Unsere Gegenüber waren beide außer Fassung geraten. Sie stocherten nur in ihren Gerichten herum, ließen sie halb stehen und sagten schließlich, sie gingen wieder nach Hause. Sie hätten keine Lust mehr. Das war allerdings auch besser so. Wollte man sich trotz des Verständnisses für ihre Frustration nicht den ganzen Abend absehbar verderben lassen. Es könnte vielleicht doch etwas passieren. Es konnte immer was passieren. Nein, die französische Revolution war endgültig zu Ende gegangen. Oder die Vorstellung, dass etwas Vergleichbares, zum Beispiel wie 1870-71 die Kommune, noch einmal aufflammen könnte. Mit dieser Vorstellung war es für immer vorbei. Allerdings bekam die Revolution ein Nachwort, nämlich während eines Abends zum 60. Geburtstag des Philosophen in einem abseits gelegenen bayerischen Wirtshaus alter Sorte. Habermas hatte sich etwas Überraschendes ausgedacht. Statt eines bloß freundlichen Dankes an die Geburtstagsredner wandte er sich an alle Eingeladenen persönlich. Es waren etwa 25 bis 30 Gäste und sprach sie jeweils auf ein Motiv ihres Denkens hin an, das ihm selbst wichtig geworden sei. Die meisten kannte ich nicht. Michel, mein Lektor bei Hansa und Freund, kürzlich Chef des ganzen Verlags geworden, war auch anwesend, und der junge Menke. Er gehörte inzwischen zum engeren Münchner Freundeskreis des Philosophen. Als die Reihe von Habermas Adressen an mich kam, sprach dieser von Surrealismus und Revolution. Nach dem schönen Ritual passierte etwas Unerquickliches, das ich aber schon vorausgeahnt hatte. An meinem Tisch saß nämlich schräg gegenüber der Soziologe aus Bielefeld, der 5 Jahre zuvor meine Satire »Die Ästhetik des Staates« während einer seiner Vorlesungen so polemisch kommentiert hatte. Abgesehen von einer gemeinsamen Prüfung waren wir uns nicht mehr begegnet. Er wandte sich nun eher freundlich an mich mit der pointierten Frage, »Ist mein Eindruck richtig, dass Sie nur die Revolution interessiert, nicht aber das, warum es in der Revolution inhaltlich geht?« Das war eine zugespitzte Version der vom Philosophen etwas komplexer gehaltener Rede auf mich. Diese Frage traf einerseits ins Ziel, war andererseits aber borniert. abgesehen davon offenbarte sie einen Mangel an Sinn für die angemessene Gelegenheit. Ich antwortete mit einer höflichen Bestätigung seiner Vermutung, um hinzuzufügen, seine Frage zeige, dass er etwas Entscheidendes an der Revolution offenbar nicht verstanden habe. Was das wäre, sagte ich nicht. Daraufhin wollte der Soziologe aggressiv werden, wurde aber jäh in seiner Rede unterbrochen. Es war der neben mir sitzende Alexander Kluge, dem sowohl die Rede als auch die Person des Soziologen offenbar auf die Nerven ging und der deshalb zu einem Rundumschlag gegen dessen Zudringlichkeit ausgerechnet an einem solchen Abend ansetzte. Kluges Intervention war aber nicht allein dem Zusammenprall von uns beiden Bielefeldern geschuldet. Kluge und ich kannten uns bereits, hatten kürzlich anlässlich des 200. Jahrestages der Französischen Revolution zusammen einen Film für seine inzwischen berühmte Fernsehserie gemacht. Es sollte um Kleists und Heines Verhältnis zur Revolution gehen. Die Kluge-Filme hatten immer dieselbe Struktur. Man hörte die Frage des unsichtbar bleibenden Regisseurs aus dem Off und sah die Befragten darauf antworten. Das gab der Szene etwas Interviewfremdes, eher Dramatisches. Kluge änderte das ausgemachte Thema überraschend und fragte: Was ist eine Guillotine? Wie sieht sie aus? Begriff und Gegenstand Guillotine sind bekannt. Es handelt sich um die französische Hinrichtungsmaschine während und seit der Revolution, eine mechanische Form des Köpfens, die das Henkerbeil ablöste. Die Antwort musste also etwas anderes bieten als solch eine abstrakt begriffliche Definition. Kluge wollte etwas Überraschendes hören, etwas Konkretes. In einem unschuldigen Tonfall sagte ich also: Die Guillotine ist ein riesiges Messer zwischen zwei Holzteilen. Kluge hatte eine ermunternde Art, ja, ja zu sagen. Meine erste Erklärung hatte natürlich nicht die Essenz der Apparatur erfasst. So fügte ich hinzu, dass die Holzbalken, zwischen denen das Messer auf den Hals des Delinquenten niederfiel, in der Revolution ein hoch aufgerichtetes Gerüst gebildet und das Ganze den Anblick eines bedrohlichen Wesens bekommen hätte. Ich ließ mich darüber aus, wie das Bedrohliche der Guillotinengestalt sich zum Ausdruck des Erhabenen aufgereckt habe. Des Erhabenen, wie es zur Zeit der Französischen Revolution gedacht wurde, nämlich auch als Ausdruck des Schreckens. Und so ergab sich eine weitere Glorifizierung. Man müsse sich vorstellen, welch einen Unterschied es mache, ob ein Delinquent im engen Hinterhof eines Gefängnisses nur in Gegenwart der dazugehörigen Funktionäre, also von Henker, Pfarrer, Doktor und Staatsanwalt, hingerichtet würde oder auf einer Plattform über der zuschauenden Menschenmenge mit Blick auf den grandiosen Platz, auf grandiose Gebäude, darüber ein riesiger Himmel, sodass die Transzendenz des Todes anwesend sein würde. Wahrscheinlich hatte das Gemälde von der Hinrichtung Ludwig XVI. Und die Erinnerung an Inszenierungen von Büchners Drama diese Anpreisung der Guillotine beeinflusst. Dass der letzte Blick des in einer demütigenden Stellung auf das Messer wartenden Delinquenten der Blick in den Korb war, in dem in wenigen Sekunden sein Kopf liegen würde, dieser Einfall kreuzte mein Bekenntnis zur Erhabenheit des Instruments zu spät und wurde abgeschüttelt. Auch deshalb, weil mir der von Peter Sloterdijk gezogene Vergleich des jakobinischen Terrors mit den Massakern der SS einfiel. Tausende Leichen und blutige Leichenteile wurden an manchen Tagen vor die Stadt gekarrt und dort in Massengräbern zugeschüttet. Nein, die einzigartige Größe der Revolution durfte nicht durch anthropologische Gleichheitsformen unterminiert werden. Am allerwenigsten durch einen Vergleich mit den Nazi-Bestialitäten. Eigentlich stand die Emphatisierung der revolutionären Guillotine im strikten Widerspruch zu meinem Abscheu vor Gesinnungsmotiven. Kluges, lakonische Art, einsilbig zu fragen, provozierte mich aber dazu, die Guillotine mit meinem genuinen Motiv zu verbinden. Sie erschien als Metapher des Schnitts zwischen Leben und Tod, als ein Bild der Plötzlichkeit. Beim Hängen hätte es Verzögerungen des Todeseintritts gegeben, auch beim Tod durch ein Erschießungskommando, ganz zu schweigen von amerikanischen Hinrichtungspraktiken, Gift oder elektrischem Stuhl. Selbst das Henkersbeil hatte nicht die Sekundensicherheit des Fallbeils gehabt. Der Idee von der Revolution als Ereignis anhängend hatte sich mir im Gespräch mit Kluge über die grauenhaften Hinrichtungen der Revolution jäh meine Lieblingsmetapher vor diese geschoben, die Plötzlichkeit. Was ich dem Soziologen hätte erwidern können, waren zwei Einfälle. Zunächst ein Rückgriff auf Camus, der Mensch in der Revolte. Natürlich wusste ich, dass schon Sartre Camus positive Unterscheidung der Revolte gegenüber der Revolution so kritisiert hatte, wie es der Soziologe wahrscheinlich im Sinne hatte, als er auf dem spezifischen politischen Ziel und dem gesellschaftlichen Ertrag der Revolution bestand. Aber die Revolutionen, die wir hinter uns hatten, die große französische und die bolschewistische, waren sowohl hinsichtlich ihrer Ziele als auch aufgrund ihrer Praktiken endgültig erledigt, jedenfalls bei ideologisch nicht verbohrten. Camus hatte die Revolte aus den Trümmern der Revolution zu retten versucht. Die Revolte war nicht von ihrem inhaltlichen Ziel her bestimmt, sondern von der Leidenschaft, mit der sie betrieben wurde. Sie war auch an die westliche Zivilisation und ihre Geschichte, an die Entwicklung des Individualismus gebunden. Sie war vor allem dessen Ausdruck. Das war der entscheidende Gesichtspunkt. Individualismus hieß Freiheit, Freiheitlichkeit. Revolte war der Name für solche ontologischen Merkmale schlechthin. Zitat Camus: Um zu sein, muss der Mensch revoltieren. Da mir klar war, dass der Soziologe für die zweifellos romantische und auch nihilistische Wurzel der Camus'schen Revolte keinerlei Verständnis haben und sein Desinteresse mit dem sogenannten müden Lächeln drapieren würde, hatte ich den Vorwurf, gar kein revolutionäres Ziel nennen zu wollen, auf mir sitzen lassen. Ohne dass er ahnte, warum. Es ging ja gar nicht um ein Ziel. Es ging nur um das von mir gefühlte Jetzt. Der andere Einfall kam aus der Lektüre der Sonnenfinsternis. Was dort Köstler, die Genickschuss-Spezialisten über Revolutionäre sagen lässt, wäre an den Soziologen vollends verschwendet gewesen. Dass die Revolutionäre über ihrem Subjektivismus das einzig relevante Kriterium, nämlich die zu erreichende Sache, vergäßen und dass dieser Subjektivismus deshalb ein todwürdiges Verbrechen sei. Die Mehrzahl der großen Revolutionäre, so der sowjetische Untersuchungsrichter, begehe Verrat an der Idee. Am liebsten hätte ich dem Soziologen gesagt, sein Denken laufe auf einen ähnlichen Vorwurf hinaus. Bei der feurigen Beschreibung der Guillotine hatte ich solche Revolutionäre vor mir gesehen, nicht ihre Ideen. Und die öffentliche Hinrichtung verhalf diese noch einmal zu einem Auftritt der Revolte. Büchners Dantons Tod zeigte das. Mit welchen Girlanden von erhabener Metaphorik war doch der letzte Auftritt von Danton, Camille Desmoulins und Hérault geschmückt. Wenn man an den anonymen Genickschuss im schlecht beleuchteten Korridor eines GPU-Kellers dachte, dann kam einem die Guillotine der Revolution als triumphaler Ort des Subjekts vor. Es gab nur eine berühmte Hinrichtung, die dem glich, die Kreuzigung Jesu. Auch sie erhob das Instrument des Todes zu einer die Fürchterlichkeit transzendierenden Glorie, sodass das Kreuz die bluttriefenden Nägel vergessen ließ, die Grausamkeit des hinausgezögerten Sterbens. Wäre dem nicht so, hätte das Kreuz nicht zum größten Symbol des Ewigen werden können. Das hat die Guillotine nicht geschafft. Ihre Schneide war nur von weltlicher Symbolik. Was hätte der Soziologe dazu sagen sollen? In der Soziologie gab es für solch eine Symbolik keinen Begriff. Welch ein schöner Gedanke zu denken.